Ein herzliches Willkommen zum Burak New Business Advice Podcast, dem Podcast rund um das Thema Neukundengeschäft und Agenturpositionierung.
Willkommen zu diesem Podcast. Heute soll es nochmal um das Thema Messen, vielleicht noch ein bisschen stärker um das Thema Events gehen. Und dazu bin ich mit jemandem verabredet, der da eine lange Historie hat, nämlich mit Kolja Dahms, Geschäftsführer. Und ich hätte jetzt fast gesagt Nachfolger. Ist das richtig von Fock Dahms oder habe ich jetzt total falsch gelegen?
Nee, absolut korrekt. Vielen Dank für die Einladung.
Prima. Kolja, wenn du dir mal so das Thema Events anschaust und wenn du dir mal die Veränderungen anschaust, die es von Corona bis heute gegeben hat, was siehst du da?
Da hat es schon eine Menge einschneidende Veränderungen gegeben. Also wir spüren erstmal nach Corona einen absoluten Run auf Live. Das heißt, viele haben den Live-Kontakt und Live-Events vermisst und das führt dazu, dass wir gerade regelrecht überrannt werden mit Anfragen für Events.
Aber die Messen haben nach meinen Informationen noch nicht wieder den Stand erreicht wie vor Corona, oder täusche ich mich da?
Nein, absolut. Messen sind da ein besonderer Fall, vor allen Dingen Messen in Deutschland. Da hatten wir vor Corona halt einen absoluten Peak erreicht. Und das Messegeschäft verlagert sich gerade eher in den asiatischen Raum. Dort sind Messen tendenziell steigend, das heißt von den Aussteller- und Besucherzahlen. Dass in Deutschland so zurückkommt, wie wir das zur Vor-Covid-Zeit kannten, wage ich mal zu bezweifeln.
Wenn du sagst, die Leute dürstet es sozusagen, sich wieder miteinander zu unterhalten, das ist jetzt mal meine Interpretation dessen, was du eben gesagt hast. Was heißt denn das für die Events? Wie müssen denn dann heute Events ausgestaltet sein, damit sie dem gerecht werden?
Ja, man muss sagen, einer der besonderen Momente von Events ist ja diese, wir nennen es mal die Magie der Serendipity, also eher dieses zufällige Begegnen im Live-Kontext. Wir dachten ja früher immer, warum gehen Menschen zu Events? Weil wir da ganz tollen Content präsentieren, tolle Produkte, es gibt leckeres Essen in schönen Locations. Aber nein, wir haben ja gelernt, spätestens gerade durch die Pandemie, dass Menschen zu Events kommen, um andere Menschen zu treffen. Andere Menschen zu treffen und aus dieser gemeinschaftlichen Begegnung für sich selber was rauszuziehen. Und etwas rauszuziehen, was jeden Einzelnen weiterbringt. Und das führt tatsächlich dazu, dass ich sicherstellen muss, dass ich diese Möglichkeiten bei Events möglich mache. Dass ich also eher zufällige Begegnungen gesteuert erreichen kann.
Da fällt mir zu ein, dass man irgendwie dafür sorgen muss, dass Leute bei einem Getränk, das ist ja immer so eigentlich ein ganz guter Anlass, bei einem Getränk sozusagen miteinander sprechen. Oder würdest du lieber die Wetterkarte dort zeigen, damit die Leute übers Wetter miteinander ins Gespräch kommen?
Das sind zwei richtige Momente. Also ich muss wirklich niederschwellige Angebote bieten, so dass ich einfach ins Gespräch kommen kann, ohne dass ich jetzt ganz tief in die Materie einsteigen kann, weil das mache ich nicht mit Menschen, die ich vielleicht noch gar nicht so lange kenne.
Gibt es sonst noch Sachen, die sich verändert haben? Wenn ich daran so denke, dann ist ja ein wichtiges Stichwort, dass über und durch die Pandemie die Digitalisierung nochmal in mächtigen Schwung bekommen hat. Hat das auch Auswirkungen auf Events?
Absolut. Die Digitalisierung hat natürlich uns gezeigt, erstmal, dass es eine ganze Menge Themen gibt, die ich in einem digitalen, virtuellen Event viel, viel besser behandeln kann als auf einem Live-Event. Und sie hat uns alle natürlich weiter nach vorne gebracht. Sie hat aber auch gewisse Herausforderungen. Zum Beispiel, dass die Aufmerksamkeitsspanne heute von einem TikTok-User bei 0,4 Sekunden beim Durchswappen des jeweiligen Videofeeds ist. Und darauf muss ich mich natürlich einstellen. Es gibt aber auch noch so ein paar andere Veränderungen. Sei es, dass sich...
Ganz kurz nochmal bitte. Ja. Wenn ich mich darauf einstellen muss, dass die Aufmerksamkeitsspanne zurückgegangen ist, was heißt das denn dann konkret für ein Event?
Erstmal heißt das konkret für ein Event, dass der Event schon mal einen großen Vorteil hat, weil dort ist die Aufmerksamkeitsspanne nämlich deutlich höher als die von einem Goldfisch. Wenn ich bewusst die Entscheidung getroffen habe, zu dem Event zu gehen, dann teile ich ja schon meine Aufmerksamkeit mit dem Einladenden und das hat schon eine Menge Vorteile. Deswegen spüren wir gerade natürlich auch diesen Run nach Live-Events, weil es halt schafft, Menschen aus ihrer Komfortbubble rauszuholen und dann sich tatsächlich mit anderen Menschen auszutauschen.
Ich bleib noch mal bei der Frage, weil ja, auch wenn du sagst, dass sich die Aufmerksamkeitsspanne auf Events größer ist, als wenn ich mir TikTok-Videos anschaue, das habe ich verstanden, aber sie ist ja trotzdem geringer geworden und meine Frage ist, was bedeutet das?
Also sie ist schon geringer geworden und aber wenn ich die bewusste Entscheidung gefällt habe, zu einem Event zu gehen, dann investiere ich ja als Teilnehmer da auch schon etwas. Mhm. Und das hat natürlich Vorteile. Natürlich muss ich mich darauf einrichten. Ich muss also Content tatsächlich snackable anbieten, sodass der einfach verdaubar auch weiter nutzbar ist in dem Bereich. Eine Frontalveranstaltung, wie wir das aus der fernen Vergangenheit kennen, wo ich mich reinsetze und dann gespannt stundenlang auf eine Bühne starre, das ist heute nicht mehr zeitgemäß.
Aber es gibt ja durchaus noch, ich nenne es jetzt mal, der Ausdruck mag falsch sein, ein Bühnenprogramm auf Messen und auf Events, richtig? Aber diese Auftritte sozusagen sind dann kürzer und haben inhaltliche Peaks oder wie siehst du das?
Auf jeden Fall. Das heißt also, frontale Präsentationen gibt es nach wie vor und die machen ja auch in verschiedenen Bereichen Sinn. Aber sie sind deutlich kürzer und ich muss wirklich darüber nachdenken, ist der Content, den ich jetzt gerade vermitteln möchte, erfüllt der ein Ziel und ist der Event, die Live-Situation wirklich die geeignete Plattform davon? Oder mache ich das vielleicht anders, indem ich was zum Lesen gebe oder digital?
Ich habe mal vor einigen Jahren war ich mal bei einer Buchvorstellung von einer Agentur dabei und da hat irgendwie ein Prof von der Uni was vorgetragen, so wie man sich das von einem Prof von der Uni vorstellt, hinter seinem Pult gestanden und die Charts vollgeschrieben, irgendwie quasi vorgelesen und ich glaube, auch von einigen Leuten aus dem Publikum Schnarchgeräusche gehört zu haben. Und dann kam irgendwie der CMO der weltweiten Agenturgruppe und hat Charts gezeigt, wo Bilder drauf waren und nur ein Wort und ist ins Publikum gegangen, hat mit den Leuten gesprochen. Inhaltlich war es auch ein bisschen wenig, aber da habe ich so gedacht, dem hätte ich irgendwie auch noch länger zuhören können.
Das ist natürlich genau das Gefühl, ja. Und am Ende des Tages geht es ja darum, warum mache ich den Event? Und ich mache ja den Event und lade, gerade im Corporate-Event-Bereich, lade ich ja Gäste ein, weil sie nach dem Event irgendwas anders machen sollen, als sie das vorher gemacht haben. Und dann muss ich mir natürlich auch direkt die nächste Frage stellen, warum machen sie das nicht ohne Event schon? Und dann muss ich auch kritisch hinterfragen, ob Event überhaupt, ein Live-Event, überhaupt das richtige Mittel zum Erreichen meiner Zielsetzung im speziellen Fall ist.
Aber dem würdest du doch selten widersprechen, oder?
Dem widerspricht man häufig genug, weil es ist ja niemandem geholfen, wenn man ein Event durchführt des Events willen, sondern es ist ja eine Disziplin der Kommunikation, die ich nur einsetze, wenn sie auch Sinn macht.
Aber wenn du zu dem Ergebnis kommst, bei einem großen Kunden-Event ist zwar nicht richtig, aber die Alternative, die vielleicht besser oder geeigneter wäre, wäre jetzt nicht in eurem Portfolio. Wie gehst du mit solchen Themen um?
Absolut. Also wir hatten gerade einen Fall, ein Mittelständler wollte sein Jubiläum, zu seinem Jubiläum 5000 Vertriebspartner weltweit einladen und damit einen großen Event feiern. Und briefte uns und fragte, okay, stellt uns das mal zusammen. Und dann stellte ich genau diese Frage, was sollen denn diese Vertriebspartner nach dem Event machen? Und die konnte der CEO in dem Fall direkt beantworten und sagte, die sollen unser Produkt vorziehen vor den drei Wettbewerbsprodukten, die sie auch noch vertreiben. Mhm. Ja, und daraufhin direkt die nächste Frage, ja, warum machen sie das nicht jetzt schon? Daraufhin war Stille im Raum und wir haben erstmal den Auftrag bekommen, in alle Märkte zu reisen, um mal rauszufinden, weil man sich damit wirklich noch nicht so richtig beschäftigt hatte, warum werden gerade nicht das eigene Produkt anderen in Vorgezogen gezogen. Es gab ganz viele Thesen am Tisch und wir sind dann tatsächlich wochenlang durch die Welt gereist und kamen zu einem Ergebnis, dass der Wettbewerb Sprachfassungen für Pre-Sales-Produktdokumentation in jeder lokalen Sprache ermöglicht und diese zur Verfügung stellt. Und daraufhin haben wir dem Kunden nach dieser zweiwöchigen Beratung, nachdem wir mit ganz vielen Vertriebspartnern in der Welt gesprochen haben, gesagt, und dann, das ist eine gute Idee, dass du die alle einladen möchtest. Dein Ziel erreichst du besser, indem du Sprachfassungen deiner Produkte, ihnen die Unterlagen, die PowerPoint-Templates an die Hand gibst, sodass sie ihren Kunden deine Produkte noch besser in ihrer Sprache verkaufen können. Und er war ganz begeistert und hat das umgesetzt, jetzt sogar mit KI-gestützter Übersetzung und ist wahnsinnig beeindruckt, wie seine Verkaufszahlen nach oben sind und ist unendlich dankbar und gibt uns alle möglichen anderen Event-Jobs. Und das Jubiläum fällt deutlich anders aus, als er sich das vorher vorgestellt hat, weil das Ziel nämlich darüber nicht erreichbar gewesen wäre.
Das ist ja beneidenswert, aber naja, ich weiß nicht, ob du mir zustimmen wirst, aber normalerweise sollte man ja von einem Unternehmen, und es ist ganz prima, dass sie euch dafür beauftragt haben, ja eigentlich sollte ein Unternehmer bzw. seine Mannschaft ja selber schon mal auf diese Idee gekommen sein, oder? Also das, oder zumindest sich damit auseinandergesetzt haben. Das ist ja eigentlich ein Kerngeschäft dessen.
Theoretisch schon, aber manchmal läuft es so gut, dass man sich diese Frage noch nie stellen musste. Und gerade wenn man in einem Bereich unterwegs ist, ist das manchmal spannend. Das sind, also wir bekommen manchmal auch andere Anfragen, die verblüffen von, dass man im Grunde Lösungen sucht, bevor man sich mit dem Problem beschäftigt hat. Das passiert öfters.
Ich hatte mal vor ganz, ganz langer Zeit von einem großen Konzern auch einen ähnlichen Eindruck. Die hatten ein Produkt entwickelt und dann sollte die Agentur mal überlegen, wie das denn am besten, zu was das denn am besten passt und wie das denn am besten vermarktet wird, wo man auch noch denkt, liebe Leute, das sind doch eigentlich Gedanken, die ihr euch gleich zu Beginn oder wenigstens am Beginn des gesamten Prozesses mal hättet überlegen sollen. Aber so ist es halt manchmal.
Ja, wobei interessanterweise,
nachdem wir jetzt in die Vergangenheit geschaut haben, lass uns doch noch mal zwei Aspekte für die Zukunft kurz anschauen. Wir hatten das ja schon mal, oder du hattest ja schon mal im Vorgespräch zwei Punkte, die, glaube ich, ganz wichtig sind. Einer davon aus den USA kommend beschrieben. Vielleicht kannst du das noch mal zusammenfassen, bitte.
Nein, sehr gerne. Also Nachhaltigkeit ist tatsächlich das Hauptthema nicht nur unserer Branche, sondern aufgrund der Lieferketten-Sorgfaltsgesetzgebung muss natürlich gerade jedes Unternehmen bei seiner Agentur und Lieferantenauswahl extrem darauf achten, dass Agenturen die Zertifizierung haben, um gerade bei großen Event- und Messeprojekten sicherzustellen, dass man halt wirklich nachhaltig vorgeht. Und einer der Hauptthemen, darüber sprachen wir, ist ja neben der ökologischen, ökonomischen, gerade der soziale Aspekt der Nachhaltigkeit. Und gerade aus den USA kommen DE und I, also Diversity, Equity und Inclusion, bietet hier natürlich eine ganze Menge.
Ganz kurz nochmal bitte, bevor wir darüber reden, zum Thema Nachhaltigkeit. Also kannst du das mal an bestimmten Bereichen einfach mal beispielhaft festmachen? Also Ökostrom hast du ja zum Beispiel genannt. Das heißt, es muss Ökostrom genutzt werden, um zum Beispiel die Beleuchtung sicherzustellen, richtig?
Ja, wir haben da tatsächlich den Event in 12 Teilbereiche runtergebrochen, um damit sicherzustellen, dass ich in jedem Bereich natürlich nachhaltig unterwegs bin. Aber wir können ein Beispiel ist die Reise zu und von dem Event für die Teilnehmer, die Referenten und allem. Und das hat natürlich gerade der CO2-Output von der An- und Abreise ist natürlich ein sehr hoher Anteil. Und da bietet sich gerade, und da kommen wir direkt mit meinem nächsten Lieblingsthema, mit KI die Möglichkeiten, dass ich die Wahl des Veranstaltungsortes ausrechne. Wenn ich vorher weiß, wen ich einlade, wo die Menschen herkommen, dann kann ich natürlich auch direkt ausrechnen, wo wäre der optimale Ort, wo wir uns treffen, damit die gesamten Anreisen so wenig CO2-relevant sind wie nur möglich.
Das hängt ja aber auch ein bisschen davon ab, wie ich anreise, nicht wahr? Aber wenn ich jetzt ein Event, eine Messe habe, die in der gleichen Stadt, immer in der gleichen Stadt stattfindet oder wo das auch mal wechselt, muss ich denn da als Messebetreiber oder Veranstalter auch einen Blick drauf haben, weil du hast eben richtig gesagt, Anreise ist eine Menge CO2-Verbrauch. Wie meine Gäste oder meine Besucher anreisen, oder ist das noch nicht der Fall?
Auf jeden Fall. Also die Betrachtung der An- und Abreise der Gäste ist essentiell. Und das merken wir damit auch, dass aus diesem und natürlich auch aus anderen Gründen immer mehr Events, die früher zentral in der Welt an einem Ort stattfanden, dass man die heute in Europa, aber Parallelveranstaltungen in Asien und Nordamerika durchführt, um die Anreise für alle Teilnehmer zu optimieren.
Also weil zum Beispiel bei der Demexco habe ich jetzt nicht so den großen Fokus darauf gesehen, zu gucken, wie die Leute anreisen.
Die Mexiko kann ich jetzt wenig zu sagen, aber auch da gehe ich davon aus, dass sie eine Kooperation mit der Deutschen Bahn gemacht haben und damit natürlich eine Anreise aus Deutschland mit einem Veranstaltungsticket ermöglicht haben. Und das wäre zumindest mal ein Minimalschritt, der denkbar wäre.
Okay, dann lass uns doch nochmal zum Abschluss auf das, was du eben schon mal erwähnt hast, zu sprechen kommen. Das war, wenn ich es richtig verstanden habe, ein Teil zumindest war davon die Diversity, richtig?
Richtig, also das spüren wir gerade aus dem angelsächsischen Bereich her kommend. Jetzt muss man sagen, in den USA ist Diversity, Equity und Inclusion ein ganz, ganz großes Thema. Und wir merken das immer mehr, dass Unternehmen erstmal sicherstellen, dass wir als Agentur ISO 20121, ZNU zertifiziert und ähnliche Zertifikate vorweisen können.
Was zeigen diese Zertifikate?
Bitte?
Was zeigen diese Zertifikate?
Diese Zertifikate zeigen, dass wir uns einerseits als Agentur mit uns selber beschäftigt haben und da nachhaltig unterwegs sind und andererseits auch, dass wir Spezialisten haben, die nachhaltige Events durchführen können in allen Bereichen.
Also aber mit Spezialisten meinst du dann andere Partner, richtig? Also andere Dienstleister?
Nee, wir haben da ein komplett eigenes Team über die letzten Jahre aufgebaut, die nichts anderes machen als Nachhaltigkeitsberatung in der Live-Kommunikation.
Ah, okay.
Und das wird gerade auch extrem nachgefragt, weil Unternehmen halt in ihrer Lieferkette das sicherstellen müssen. Der Bereich aus den USA kommt, geht dann nochmal einen Schritt weiter, da hier zum Beispiel die USA sicherstellen möchte, dass man in der Lieferkette Unternehmen sogenannte Minority-Owned Enterprises einsetzt. Das war ein Thema, da sprachen wir kurz im Vorgespräch drüber, dass wir dann Vorgaben bekommen, dass wir für Third-Party-Kosten, also Zuliefererunternehmen in dem Event-Kontext sicherstellen oder versuchen sicherstellen zu sollen, dass dort ein hoher Prozentsatz von Minority, also von Minderheiten geführter Unternehmen umgesetzt wird. Das ist natürlich im deutschen, europäischen Kontext etwas schwierig darzustellen.
Weil die Minderheiten nicht, weil die Minderheiten wirkliche Minderheiten sind. Das ist so die, was dahinter steht.
Ja, man muss dazu sagen, was dahinter steht, aus den USA kommt, ist, dass ich dort verschiedene Steuervorteile habe, wenn ich ein Minority-Owned Enterprise bin. Und das kann ich dann nicht nur steuerlich geltend machen, sondern auch direkt prüfen lassen und damit auftreten. Und damit kann ich also auch direkt entscheiden, sagen, ich greife eher auf diesen Licht- und Ton Zulieferer zurück, weil der eine Minority-Owned Enterprise ist. Diese Situation habe ich ja in Europa nicht.
Okay. Ja, das war doch interessant und spannend. Und wir gucken einfach mal, wie sich das, was du da so, wo du da so in deine Kugel geschaut hast, ob sich das auch, wie sich das sozusagen in Deutschland erfüllt. Wir sind gespannt.
Absolut. Heiko, zum Abschluss würde ich ganz gerne noch wirklich einmal auf unser Zukunftsthema KI eingehen, weil ich glaube, und da bin ich mir sicher, dass artifizielle Intelligenz zu mehr Live-Events in der Zukunft führen wird.
Warum?
Das habe ich befürchtet, die Frage. Nein, wir sprachen ganz zu Beginn drüber, dass immer mehr oder die Aufmerksamkeit immer weiter sinkt. Dass sich dann zeitgleich mit der sinkenden Aufmerksamkeit entwickeln sich TikTok und Co. immer mehr zu Entertainment-Plattformen. Also die ich als Alternative zum klassischen Fernsehen heute nutze. Weniger selber Content einstelle. Parallel mit den Möglichkeiten, die heute schon da sind, dass ich jede Sprache sprechen kann, dass ich Deepfakes in allen Formen und Farben realisieren kann, dass ich mit einem TikTok-Filter mich zum Model machen kann, das führt alles dazu, dass ich diese digitale Kommunikation nicht mehr als authentisch wahrnehme. Und die einzige authentische Form der Kommunikation, die dann noch bleibt, ist der Live-Event. Und das spüren wir schon, dass wir jetzt nach der Corona-Nachholwelle gerade zu Beginn der nächsten Welle stehen, dass ich mehr Live-Events haben werde und dass Menschen und Unternehmen gerade auf Live setzen.
Na, ich bin gespannt. Ich hoffe, dass vielleicht der eine oder andere Kollege aus dem Digitalbereich dir hier hoffentlich widerspricht und ich werde es dich wissen lassen. Kolja, vielen Dank für deine Zeit.
Vielen Dank für die Einladung.
Vielen Dank fürs Zuhören. Über Feedback an heiko@burak.de freue ich mich.